Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass Cyberangriffe ein Problem sind. Aber etwas auf diesem Level gab es noch nicht.
Das sagt der Chef von Europol, Rob Wainwright, bei der britischen BBC. Die Schadsoftware WannaCry hat am Wochenende vieles lahmgelegt und gezeigt, unsere Systeme sind angreifbar. Experten hatten befürchtet, dass heute eine zweite Welle losgeht, wenn in Büros nach dem Wochenende die Rechner wieder hochgefahren werden. Ob das passiert ist und wie die erste Bilanz aussieht, das ist das erste Thema im Update. Ich bin Ann-Kathrin Horn.
Update.
Am Freitag ging's los in Krankenhäusern in England. Die Computer funktionierten nicht mehr, alle Daten waren verschlüsselt. Operationen mussten verschoben werden, Krebspatienten konnten nicht bestrahlt werden. Dann zeigte sich, es hat nicht nur England getroffen. Russland hat bisher die meisten infizierten Rechner gemeldet. In China traf es mehr als 30.000 Unternehmen und Organisationen. Auch dort Krankenhäuser. Genau wie in Indonesien. Mehr als 200.000 infizierte Rechner in 150 Ländern. Deutschland kam gut weg, hier waren nur die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn gestört und Fahrkartenautomaten. Rob Wainwright von Europol meint, dass die Hacker bewusst Krankenhäuser angegriffen haben.
Manche Bereiche sind besonders angreifbar, zum Beispiel das Gesundheitssystem. Da gibt es sensible Daten und oft alte IT-Systeme. Und die Kriminellen wissen, dass sie Menschen damit gut erpressen können.
Die Hacker verschlüsseln die Daten und fordern 300 US-Dollar in Bitcoins, dann bekommt ihr eure Daten wieder. Viel Geld haben sie aber noch nicht bekommen, erst einige 10.000 Dollar. Experten hatten empfohlen, nicht zahlen, denn es garantiert ja niemand, dass man seine Daten dann wiederbekommt. Die EU-Polizeibehörde Europol hat mitgeteilt, dass die Lage zumindest in Europa mittlerweile stabil ist. Aber der Präsident vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, Arne Schönbohm, hat dem rbb-Inforadio gesagt, dass es schwierig ist, das ganze Ausmaß jetzt schon zu benennen.
Das ist wie eine Wasserstandsmeldung, wie bei einer Flutkatastrophe. Das heißt, die Wasserpegel gehen nach oben immer noch. Wir haben immer noch Neuinfektionen. Es ist klar, es ist nicht nur die Deutsche Bahn davon betroffen, sondern zahlreiche andere Unternehmen auch. Ich gehe davon aus, dass auch heute und morgen noch weitere Infektionen dazukommen werden. Ich glaube, in einigen Tagen und Wochen werden wir dann eine Bilanz ziehen können.
Inzwischen ist auch klar, wie die Schadsoftware funktioniert. Die Hacker haben Phishing-E-Mails verschickt. Wurden die geöffnet, dann breitete sich die Schadsoftware selbstständig im ganzen Netzwerk aus. Das heißt auch, es hat vor allem Firmen getroffen, die große Computernetzwerke haben. Die BBC berichtet, dass ein 22-jähriger IT-Experte herausgefunden hat, wie man den Wurm stoppen konnte. Mittlerweile gibt es aber eine neuere Version, die sich damit nicht aufhalten lässt. Aber mittlerweile haben viele Unternehmen ihre Software wohl aktualisiert und Sicherheitslücken geschlossen. Daran lag es nämlich. Es gab eine Sicherheitslücke bei älteren Microsoft-Betriebssystemen. Das Brisante ist, dass der US-Geheimdienst NSA diese Lücke schon früh kannte und erstmal niemanden darüber informiert hat. Die NSA-Daten wurden dann geleakt, daher hatten wohl auch die Hacker ihre Infos. Der Microsoft-Manager Brad Smith hat in einem Blog-Eintrag gefordert, dass die Regierungen den Cyberangriff ernst nehmen.
Das ist etwa so, als hätte jemand dem US-Militär Raketen gestohlen. Für die Regierungen der Welt muss das ein Weckruf sein. Für Cyberwaffen sollten die gleichen Regeln gelten wie für echte Waffen. Es muss mehr gegen Cyberangriffe getan werden und es muss jetzt getan werden.
BSI-Chef Arne Schönbohm meint, auch Unternehmen müssen umdenken. Die Chefs dürfen nicht nur sagen, ja, mehr Digitalisierung, sie müssten sich auch um Sicherheit kümmern.
Es geht darum, dass die Entscheider auch verstehen, Informationssicherheit ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz diskutieren viele, ob Microsoft mit Schuld hat an dem Hack. User Bananensaft schreibt bei heise.de, Microsoft hat einen Fehler im Betriebssystem. Okay, das ist deren Schuld. Aber sind wir mal ehrlich, jeder, der etwas komplexere Software entwickelt, kennt das, dass Fehler gemacht werden und die jahrelang nicht entdeckt werden. Andoreasu Bushika schreibt bei Facebook, der Patch für diese Lücke ist seit Mitte März für jedermann, der ihn haben will, kostenlos zum Download bei Microsoft verfügbar. Wenn die Deutsche Bahn sagt, sie könne den Patch nicht einspielen, verkaufen sie damit die Leute für dumm. Stefan Tang meint, fast alles, was irgendwie bezüglich Betriebssystem relevant ist, kommt aus den USA. Europa hat die Informatik fast vollständig verschlafen und das rächt sich nun. Christian Struve schreibt, viele Konzerne und Institutionen arbeiten leider noch nach der Strategie Never Change a Running System. Diese ist leider nicht mehr zeitgemäß, wie hier eindrucksvoll bewiesen wird. Bei tagesschau.de meint User Metapher, was für ein Blödsinn, die US-Geheimdienste verantwortlich zu machen. Okay, diese haben diesen speziellen Hack nicht gemeldet, stimmt. Wer aber hat diesen Bug veröffentlicht? WikiLeaks, bedankt euch bei denen. Ahoy Poloim nimmt es mit Humor. Das Gute an WannaCry ist, dass man jetzt bei der Bahn auch mit Bitcoin bezahlen kann.
Was sonst noch wichtig war?
Die Türkei hat deutschen Bundestagsabgeordneten wieder verboten, deutsche Soldaten am Militärstützpunkt im türkischen İncirlik zu besuchen. Und langsam reicht es der deutschen Regierung. Kanzlerin Angela Merkel wurde heute ziemlich deutlich.
Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Und damit ist es absolut notwendig, dass Besuchsmöglichkeiten für unsere Abgeordneten bestehen bei ihren Soldatinnen und Soldaten.
Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben, ob die Bundeswehr ihren Luftwaffenstützpunkt nach Jordanien, Kuwait oder Zypern verlegt. Die Türkei hatte deutschen Abgeordneten schon letztes Jahr verboten, zum Stützpunkt nach İncirlik zu reisen. Damals war die türkische Regierung verärgert darüber, dass der Bundestag die Verbrechen an Armeniern im Ersten Weltkrieg als Völkermord eingestuft hatte. Jetzt ging es wohl darum, dass türkische Offiziere, die die Türkei mit dem Putsch in Verbindung bringt, in Deutschland Asyl bekommen haben. Eigentlich wollten mehrere deutsche Abgeordnete morgen nach İncirlik reisen. In İncirlik sind mehr als 250 Bundeswehrsoldaten stationiert. Sie sollen von dort aus die NATO unterstützen, bei deren Einsätzen im Nahen Osten. Warum die Basis so wichtig ist, das hört ihr nachher auch noch in der Redaktionskonferenz. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gestern hat die CDU die meisten Stimmen bekommen, 33%. Die SPD hat stark verloren und kam auf gut 31%. 3 Landtagswahlen hat die CDU in diesem Jahr gewonnen. 2-mal hat sie die SPD aus der Regierung getrieben. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sich trotzdem nicht einschüchtern lassen.
Bis zur Bundestagswahl am 24. September haben wir eine lange Wegstrecke, die ist steinig und die wird hart werden. Aber die SPD ist eine kampferprobte Partei.
In NRW kann es jetzt eine große Koalition geben mit CDU und SPD oder eine Koalition aus CDU und FDP. Die Geburtenrate in Deutschland ist so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Laut Statistischem Bundesamt hat jede Frau in Deutschland 2015 im Durchschnitt 1,5 Kinder bekommen. Vor 8 Jahren lag der Schnitt noch bei 1,36. Trotzdem liegt Deutschland immer noch unter dem EU-Durchschnitt. Spitzenreiter in der EU ist Frankreich, danach kommen Irland und Schweden. Ganz hinten liegen Portugal, Polen und Zypern. Heute ist der erste Amtstag für den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der ist ganz schön vollgepackt. Erstmal hat Macron heute schon seinen Premierminister ernannt. Es wird Édouard Philippe. Er gilt als moderater Vertreter der Republikaner. Beobachter glauben, dass Macron damit die Republikaner auf seine Seite ziehen will. Er braucht nämlich ihre Unterstützung im Parlament. Gerade absolviert Macron seinen ersten Antrittsbesuch im Ausland. Er ist in Deutschland zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vermutlich werden sie vor allem über Europapolitik sprechen.
Was noch wichtig wird?
Morgen gibt es in Genf wieder Verhandlungen zu Syrien. Vertreter der syrischen Regierung und der Opposition treffen sich. Allerdings ist unklar, wie ernst es beiden Seiten wirklich ist, eine Lösung zu finden.
Und sonst in der Welt?
In Peking ist ein Gipfeltreffen zu Ende gegangen, bei dem China für eine neue Seidenstraße geworben hat. China will rund 100 Milliarden Euro investieren, um die antiken Handelswege zwischen Asien, Afrika und Europa wiederzubeleben. Das Geld soll in Häfen, Straßen und Bahnstrecken gesteckt werden. Insgesamt haben 68 Länder bei dem Treffen ein Kooperationsabkommen unterschrieben. Streit gab es allerdings zwischen China und den EU-Mitgliedstaaten. Die hatten gefordert, dass China freien und offenen Handel garantiert. Darauf ging die chinesische Regierung allerdings nicht ein. Nach dem Ausbruch der Cholera im Bürgerkriegsland Jemen hat das Gesundheitsministerium den Notstand ausgerufen. Die Behörden seien nicht mehr in der Lage, die Katastrophe einzudämmen, hieß es in der Hauptstadt Sanaa. Laut Ministerium gab es allein in den letzten 2 Wochen mehr als 2500 Cholera-Fälle. Das Rote Kreuz spricht von landesweit rund 115 Todesopfern und rund 8500 Infizierten. Innerhalb einer Woche habe sich die Zahl der Todes- und Krankheitsfälle verdreifacht. Die Hilfsorganisation warnt vor einer katastrophalen humanitären Lage in Sanaa. Dort konnte sich die Cholera anscheinend auch wegen eines Streiks bei der Müllabfuhr schnell ausbreiten. Tagelang lagen verrottete Abfälle auf den Straßen. Im Jemen herrscht seit über 2 Jahren Bürgerkrieg. Viele Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen wurden zerstört. Trink- und Abwasserleitungen funktionieren nicht mehr richtig. Auch das trägt dazu bei, dass sich die Erreger schneller ausbreiten. In Süditalien ist der Polizei ein Schlag gegen einen einflussreichen Mafia-Clan gelungen. Die Ermittler sagen, dass der sogenannte Arena-Clan seit Jahren die Kontrolle über ein großes Aufnahmezentrum für Flüchtlinge hatte. Die Mafia-Organisation soll rund 32 Millionen Euro in die eigene Tasche abgezweigt haben. Geld vom Staat, das eigentlich für die Verpflegung und Betreuung der Flüchtlinge gedacht war. Insgesamt wurden 68 Menschen festgenommen. Darunter ist auch der Leiter der katholischen Organisation, die die Flüchtlingsunterbringung offiziell betreibt. Wohltätigkeitsläden freuen sich normalerweise über jede Spende. Ein Oxfam-Shop in Großbritannien hat jetzt aber zu einem Spendenstopp aufgerufen. Konkret geht es um den Weltbestseller Da Vinci Code von Dan Brown. Nach einem Bericht des britischen Telegraph bekommt der Laden seit Monaten fast täglich eine neue Ausgabe des Romans, sodass jetzt kaum noch Platz für andere Bücher ist. Inzwischen hängt ein Schild im Laden, dass die Leute das Buch bitte nicht mehr spenden sollen. Viel besser wären alte Platten, weil die sich besser verkaufen ließen. Warum der Laden mit Dan Brown Büchern überhäuft wird, kann sich der Inhaber nicht erklären. Neu ist das Phänomen für ihn aber nicht. Letztes Jahr wurde der Shop mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. Da trudelten hunderte Ausgaben von 50 Shades of Grey ein, für die ein extra Lagerraum angemietet werden musste.
Wissensnachrichten.
Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen weltweit, auch wenn das vielleicht nicht jeder wahrhaben will. Besonders betroffen davon sind die Pole, also Nordpol und Südpol. Und was genau da passiert, das wollen Wissenschaftler jetzt noch besser erfassen. Anna Berling aus den Wissensnachrichten. Was ist geplant?
50 Forschungsinstitute und Wetterstationen haben sich zusammengetan, darunter auch das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie wollen in den kommenden 2 Jahren unter anderem mehr Wetterballons und Bojen in der Arktis und der Antarktis einsetzen. Bisher gibt es nämlich kaum Wetterdaten von dort und deshalb sind die Wettervorhersagen an den Polen schlechter als überall sonst auf der Welt.
Ja, da leben ja auch keine Menschen, da braucht man jetzt auch nicht unbedingt Wettervorhersagen.
Ja, aber neben dem Wetter soll auch vorhergesagt werden, wo und wie das Meer mit Eis bedeckt ist. Und das ist zum Beispiel für die Schifffahrt und den Tourismus wichtig, Stichwort Eisberge. Aber natürlich können auch weitere Daten zum Klimawandel gesammelt werden, denn an den Polen ist die Durchschnittstemperatur ja zuletzt doppelt so schnell gestiegen wie sonst überall. Und das Wetter dort beeinflusst auch das Wetter in anderen Teilen der Welt. Genauere Daten wären also auch für die Wettervorhersagen anderswo hilfreich.
Gut, vor allem die Daten zum Klimawandel sind ja vielleicht interessant, gerade weil es da so viele Zweifler gibt. Das zweite Thema hat mit Alkohol zu tun. Wer trinkt, der verändert sich, allerdings nicht so stark, wie er denkt.
Ja, so lassen sich die Ergebnisse einer Studie aus den USA zusammenfassen. Die Forscher aus Missouri haben ihre Versuchspersonen in kleinen Gruppen trinken lassen und dann gefragt, wie sie sich fühlen. Wer Alkohol getrunken hatte, der fühlte sich ganz anders als noch im nüchternen Zustand. Die Leute gaben nämlich an, dass sie weniger Pflichtbewusstsein empfanden, weniger offen waren für Experimente und weniger liebenswürdig, dafür aber extravertierter und psychisch stabiler.
So, und die Leute drumherum, die haben das anders gesehen.
Ja, die haben nämlich deutlich weniger Veränderungen bemerkt. Sie bekamen nämlich nur mit, dass die, die Alkohol getrunken hatten, ihnen extravertierter vorkamen. Alle anderen Eigenschaften hatten sich zumindest in ihrer Beobachtung nicht nennenswert verändert.
Also Selbst- und Fremdbild bei Alkohol passen da nicht ganz zusammen. Wer trinkt, der muss auch irgendwann aufs Klo. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Thema. Kloforschung aus Japan.
Ja, und wir wissen nicht ganz genau, warum, aber ein Wissenschaftler der Universität Kobe hat eine Technik entwickelt, mit der man an der Art, wie jemand das Klopapier von der Rolle wickelt, erkennen kann, wer da auf dem Klo sitzt.
Und wie funktioniert das?
In die Klorolle wird ein Gyroskop, also ein Geschwindigkeitsmesser, eingebaut. Und die Daten, die der erfasst, werden dann per WLAN ausgelesen. So lässt sich beispielsweise erfassen, wie viel Papier jemand wie schnell abrollt. In praktischen Versuchen war die Wiedererkennungsrate bei 70%, nicht schlecht. Vielleicht irgendwann mal eine wichtige Entwicklung für die Gesundheits- oder die Verdauungsforschung.
Oder einfach nur Quatschforschung. Danke, Anna, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Westen bleibt es schön. Regen gibt es nur ganz im Osten mal und später in der Nacht auch im Norden. Morgen wird es fast überall sonnig, trocken und noch wärmer. 18 bis 24 Grad, am Rhein sogar bis 26. Am Mittwoch legt das Wetter dann noch einen Zahn zu. Viel Sonne, nur selten Regen und teilweise bis zu 29 Grad. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.